Die Radio Wissen. Update.
Suspended 8 years. Suspended 8 years for what? But I will fight. I will fight for me and I will fight for FIFA.
Das will er nicht auf sich sitzen lassen. FIFA-Präsident Sepp Blatter ist heute für 8 Jahre suspendiert worden. Aber dagegen will er jetzt vorgehen. Das ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Klaus Jansen.
Update.
Die FIFA-Ethikkommission hat sich festgelegt. Sepp Blatter und UEFA-Präsident Michel Platini werden für 8 Jahre gesperrt. Wegen Untreue und Amtsmissbrauchs, so der Vorwurf. Es geht um rund 1,8 Millionen Euro, die Blatter Platini gegeben haben soll. Dafür soll es keine rechtliche Grundlage gegeben haben. Alles Quatsch, meint Blatter heute und will das Ganze genauso wie Platini juristisch klären lassen. Blatter hat die FIFA-Ethikkommission einfach für nicht zuständig erklärt.
This committee has no right to go against the president. I'm still the president, even suspended. I am the president. I am ashamed how all this has been done.
Blatter stellt klar, er ist immer noch Präsident, trotz Suspendierung, und er findet es eine Schande, wie das alles hier abgelaufen ist. Er sagt, die Zahlung an Platini hat es gegeben und die FIFA wusste da auch drüber Bescheid, aber das sei halt nirgendwo vermerkt worden.
You should have put it somewhere in your books. I agree to that. But this is administrative and financial proceedings and this has nothing to do with ethics.
Ein sehr interessanter Satz. Ich sage Ihnen nochmal, finanzielle Vorgänge haben nichts mit Ethik zu tun, so Blatter. Er wird jetzt juristisch den Rundumschlag machen, um weiter was zu sagen zu haben beim Weltfußballverband. Er hat übrigens auch kurz Deutsch gesprochen heute.
Aber dann muss man mich nicht inzwischen mit solchen Sachen dann suspendieren. Dann kann ich ja meine Arbeit nicht machen.
Ja, und ganz am Ende der Pressekonferenz hat er versprochen, das war's noch nicht mit ihm.
I'll be back.
Ja, das glaubt aber kaum noch jemand. Die Sperren werden bleiben, davon gehen die Experten aus, bei Blatter wie bei Platini, und die Vetternwirtschaft bei der FIFA werde auch erstmal bleiben, auch dann noch, wenn im Februar ein neuer Präsident gewählt wird.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz gibt's vor allem eins für Blatter, Platini und die FIFA: Häme. MM twittert: Wohlverdient, Herr Blatter, du hast den Fußball kaputt gemacht. Matthias Witt-Brummermann schreibt auf Facebook: Es ist beängstigend, wie wenig Unrechtsbewusstsein dieser Mann an den Tag legt, der sich weiterhin als Opfer sieht. Von Eisenstein meint dazu bei spiegel.de: Die Unbelehrbarkeit Blatters hat sicherlich auch damit zu tun, dass die internationale Politik ihn jahrzehntelang vollkommen unkritisch hofiert hat. Vermutlich war Blatter der Meinung, unsterblich, zumindest aber unantastbar zu sein. Mario Kecierski schreibt auf Facebook: Na und nun? Meint irgendjemand, an dieser Gelddruckmaschine wird sich irgendwas ändern? Der Sport ist so etwas von Schweine kommerzialisiert. Ich sag was, kritisiert bei spiegel.de: Diejenigen, die jetzt in der FIFA über Blatter und Platini zu Gericht sitzen, allen voran der Interimspräsident Issa Hayatou, haben doch mindestens genauso viel Dreck am Stecken und waren Jahre bis Jahrzehnte Teil des Systems. Auf Kosten von den zwei Sündenböcken bringen die jetzt ihre Schäfchen ins Trockene. Es hätte nur eine einzige saubere Möglichkeit gegeben, nämlich einen neuen Weltverband zu gründen. Themistokles schreibt: Blatter und Co. gehören mit der ganzen Härte des Gesetzgebers verfolgt und verurteilt. Aber das ist Aufgabe der staatlichen Justizbehörden. Es ist nicht die Aufgabe der FIFA und schon gar nicht der wütenden und pöbelnden Masse. Also bitte wieder Mistgabeln und Fackeln einpacken und zur juristischen Aufarbeitung übergehen.
Was sonst noch wichtig war?
Themenwechsel. Nacktfotos vom Ex-Partner. Die hat der eine oder andere von euch ja vielleicht zu Hause. Wenn der Ex-Partner das nicht will, dann müsst ihr die Fotos löschen und eventuell gemachte Abzüge abgeben. So hat das heute der Bundesgerichtshof entschieden. Und wie Gigi Deppe sagt, ging es um einen konkreten Fall.
Der Mann ist von Beruf Fotograf und da ist es nicht überraschend, dass er seine Partnerin in vielen Situationen abgelichtet hat. Teilweise war sie nackt, teilweise hat er sie beim gemeinsamen Sex fotografiert. Inzwischen ist die Beziehung beendet und nun verlangt sie, dass er die Aufnahmen löscht. Die Bundesrichter haben jetzt entschieden, ja, er muss die Fotos vernichten, und zwar alle. Die Frau hatte zwar mitgemacht, damals also in solche Fotos eingewilligt. Diese Einwilligung war aber begrenzt, sagen die Richter, und zwar für die Dauer ihrer Beziehung.
Und wenn sich der Fotograf die Bilder jetzt ansehen würde, dann wäre das eine Missachtung der Privat- und Intimsphäre, haben die Richter entschieden. Oder anders gesagt, jeder darf selbst entscheiden, wer sich Nacktbilder oder Sexbilder von einem ansieht. Behalten darf der Fotograf alle anderen Bilder, die er von der Frau gemacht hat, also die, auf denen sie was anhat und wo sie keinen Sex hat. Viele Flugzeuge sind in Deutschland heute erst mit Verspätung gestartet. Es hat ein technisches Problem bei der Flugsicherung gegeben. Die Funk- und Telefonanlage der deutschen Flugsicherung in Hessen war kaputt. Einige Minuten lang gab es keinen Kontakt zwischen den Towern am Boden und den Flugzeugen in der Luft. Auch die Tower untereinander konnten sich nicht mehr erreichen, bis dann schließlich die Sicherungssysteme anliefen. Der komplette untere Luftraum zwischen Osnabrück und Stuttgart war betroffen. In dem Bereich liegen mehrere große Flughäfen wie Düsseldorf oder Frankfurt. Und die deutsche Flugsicherung sagt, die Panne ist behoben, die Sicherheit sei jederzeit gewährleistet gewesen und jetzt geht es darum, herauszufinden, wie das überhaupt passieren konnte.
España necesita un gobierno estable.
Spanien braucht eine stabile Regierung, sagt der konservative Regierungschef Mariano Rajoy da. Am Tag nach der Wahl rätseln aber alle, wie das klappen soll. Jetzt gibt es plötzlich vier große Parteien im Land. Es gibt nicht mehr nur Sozialisten und Konservative, auch die linke Partei Podemos und die Bürgerlichen von Ciudadanos sind plötzlich unerwartet stark und haben viele Parlamentssitze geholt. Gonzalo aus Madrid ist ein Podemos-Anhänger und er glaubt, dass die Regierungsbildung schwer wird.
Wenn ich mir die Sitzverteilung anschaue, dann sehe ich nicht, wie da eine Koalition der Linken möglich wäre. Bei den Rechten sieht es ähnlich aus, die können auch nicht paktieren. Entweder müssen jetzt die Wahlen wiederholt werden oder es gibt so ein Durcheinander von punktuellen Abkommen. Vielleicht sind die Debatten, die jetzt kommen, ja ganz bereichert, aber ich sehe das eher pessimistisch. Das wird alles sehr schwierig.
Fest steht, Spanien ist nach der Wahl politisch viel komplizierter geworden. Vielleicht zu kompliziert, um überhaupt eine Regierung zu bilden. Wer will eigentlich noch freiwillig zur Bundeswehr? Es sind nicht mehr viele. Die Zahl der Rekruten für den freiwilligen Wehrdienst ist deutlich zurückgegangen. In diesem Jahr waren es etwa 9.000, rund 12% weniger als im letzten Jahr. Wie das Verteidigungsministerium sagt, sind von den 9.000 auch 2.000 wieder vorzeitig raus und haben den Freiwilligendienst gar nicht zu Ende gemacht. Fast alle auf eigenen Wunsch, ein paar, weil sie ungeeignet waren. Seit Sommer 2011 ist die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt. Der Süden Afghanistans fällt immer weiter in die Hände der Taliban. Sie sind kurz davor, einen weiteren Bezirk in der Provinz Helmand zu erobern. Die Behörden dort sagen, dass die Islamisten jetzt fast alle Regierungsgebäude in der Stadt Sangin kontrollieren. Am Wochenende hatte der Vizegouverneur von Helmand den afghanischen Präsidenten über Facebook um Hilfe gebeten. Ohne Verstärkung werde die komplette Provinz in die Hände der Taliban fallen. Die Islamisten haben sich auch zu einem Selbstmordanschlag auf einen US-Stützpunkt bekannt. Dabei wurden 6 NATO-Soldaten getötet, die meisten davon US-Amerikaner.
Was noch wichtig wird.
Dresden steht am Abend im Zeichen von Pegida und No Pegida. Die Gegendemos haben schon angefangen und gleich geht es auch für die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes los. Anders als in den letzten Wochen dürfen sich die Pegida-Anhänger zur letzten Kundgebung vor Weihnachten nicht auf dem Theaterplatz vor der Semperoper versammeln. Da sind heute die Gegendemonstranten und wollen ein Zeichen der Weltoffenheit setzen. Im letzten Monat ist ein NPD-Politiker in Oranienburg im Spaßbad gewesen. Warum auch nicht? Es gab aber ein Problem. Auf dem Rücken hatte sich der 27-Jährige ein Konzentrationslager tätowieren lassen, darunter in gotischer Schrift jedem das Seine. Ein Badegast hat das gesehen, fotografiert und bei Facebook gepostet. Und schließlich hat sich die Justiz eingeschaltet. Morgen steht der Tätowierte vor Gericht. Denn wer Verbrechen des Nationalsozialismus öffentlich billigt, leugnet oder verharmlost, macht sich der Volksverhetzung schuldig. Auch wenn das Ganze öffentlich auf einem Tattoo gezeigt wird. Maximal ein Jahr Haft ist in diesem Prozess möglich. Das Urteil soll auch schon morgen fallen.
Und sonst in der Welt?
Donald Trump geht nicht gerade zimperlich mit Menschen und Personengruppen um, die er nicht mag. Jetzt fordert der republikanische Bewerber für das Amt des US-Präsidenten selbst eine Entschuldigung, und zwar von der demokratischen Bewerberin Hillary Clinton. Die hatte in einer Fernsehdebatte gesagt, Trump sei der beste Rekrutierer für die islamistische Terrormiliz IS.
He is becoming ISIS's best recruiter.
In deren Videos würden Trumps Beleidigungen gegen Muslime benutzt, um Dschihadisten anzuwerben. Das will Trump nicht auf sich sitzen lassen. Unterdessen hat einer seiner Konkurrenten aufgegeben. Lindsey Graham, republikanischer Senator aus South Carolina, hat seine Kandidatur zurückgezogen. Damit bleiben bei den Republikanern noch 12 Bewerber übrig. Nach einem Erdrutsch werden in der südchinesischen Stadt Shenzhen noch mindestens 85 Menschen vermisst. Nach Regenfällen war in einem Industriepark ein Berg aus ausgehobener Erde und Schutt in Bewegung geraten. Mindestens 33 Gebäude wurden beschädigt oder zerstört, außerdem eine Gaspipeline, was eine Explosion verursacht hat. Laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV türmen sich Schlamm und Schutt bis zu 10 Meter hoch. Bislang seien erst wenige Menschen lebend geborgen worden, einige von ihnen mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Behörden in Shenzhen haben bisher nur mitgeteilt, der Schuttberg sei zu hoch und zu steil gewesen. Nachrichtenagenturen zitieren Anwohner, die kritisieren, dass das Unglück zu vermeiden gewesen wäre, wenn rechtzeitig etwas gegen den Schutt unternommen worden wäre. Belgien hat einen umstrittenen Atomreaktor wieder angefahren. Wie die Nachrichtenagentur Belga meldet, ist die Anlage Doel 3 nahe Antwerpen wieder in Betrieb. Der Reaktor war im März 2014 wegen Sicherheitsbedenken vom Netz genommen worden, genau wie der baugleiche Reaktor Tihange 2. Schon 2012 hatten Prüfer Haarrisse im Reaktorbehälter entdeckt und beide Anlagen für ein Jahr stillgelegt. Kritik an beiden Kernkraftwerken kommt vor allem aus Deutschland. Tihange 2 ist schon seit letzter Woche wieder am Netz. Die Anlage liegt rund 70 Kilometer westlich von Aachen. Nach einem Brand im Block Tihange 1 am Freitag war dieser Teil der Anlage aber wieder abgeschaltet worden. Die Stadt Aachen erwägt, für den Fall eines Reaktorunfalls im Nachbarland Jodtabletten an die Bevölkerung zu verteilen. Belgien hat beschlossen, 2025 aus der Atomenergie auszusteigen. Für die 3 Reaktoren, die deshalb dieses Jahr vom Netz gehen sollten, hat die Regierung aus Sorge vor Engpässen bei der Stromversorgung aber die Laufzeit um 10 Jahre verlängert.
Wissensnachrichten.
Den Norden von Venezuela, den müssen wir uns mal genauer angucken, aus Sicherheitsgründen. Veronika von Borries, was ist da los?
Also einfach gesagt, es gewittert da und zwar mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Eine Forscherin aus Brasilien hat jetzt mal genau nachgezählt und diese Zahlen, die sind schon beeindruckend. Pro Quadratkilometer schlägt der Blitz dort in Nordvenezuela durchschnittlich 185 Mal im Jahr ein.
Kein schöner Ort, um Urlaub zu machen. Um das rauszubekommen, wie hat die Wissenschaftlerin das gemacht? Tasse Kakao, ans Fenster gesetzt, Blitze gezählt?
Leider nein. Die Forscherin hat sich Zahlen der NASA angeschaut. Die hat in den 90ern einen Satelliten ins All geschossen und der hatte eben auch einen Blitzsensor an Bord und dessen Daten hat die Wissenschaftlerin dann ausgewertet.
Und warum gewittert es jetzt ausgerechnet im Norden von Venezuela so sehr?
Also diese spezielle Gegend, die musst du dir so vorstellen, da liegt ein See, der im Norden offen ist zum Meer und im Osten, Süden und Westen ist der See umgeben von hohen Bergen. Im Westen fließt aus diesen Bergen ein Fluss in den See, der Catatumbo. Und an dieser Stelle, wo der Catatumbo in diesen See, den Maracaibo, fließt, da gibt es diese vielen Gewitter. Und das passiert, weil an dieser Stelle feuchte, warme Luft vom See auf diese Berge trifft.
Und da staut es sich dann.
Genau, da bleibt dieser Luft gar nichts anderes übrig, als aufzusteigen. Weiter oben ist es kälter, also kondensiert der Wasserdampf zu Wolken. Und diese Wolken bauen sich den Tag über auf und dann regnet es und
okay.
Gewittert.
Das passiert in Venezuela die ganze Zeit, ein Riesengewitter und die meisten Gewitterblitze der Welt. Kommen wir zum anderen Thema, dem freien Willen. Ich dachte immer, den gibt es gar nicht. Also ist es nicht so, dass einfach das Unterbewusstsein die Entscheidungen für uns trifft?
Ja, es gibt Experimente, die das nahelegen, aber es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass unser Bewusstsein in diese Entscheidungen zumindest noch eingreifen kann. Es gibt eine neue Untersuchung von der Charité und TU in Berlin. Ähnlich wie bei den alten Experimenten, die es vorher schon gab, haben Wissenschaftler die Hirnströme von Probanden gemessen. Die saßen vor einem Bildschirm mit einem grünen Punkt und ihnen wurde gesagt, der Punkt springt irgendwann auf rot um und bevor der das macht, müsst ihr diesen Fußschalter da drücken. Und bei den Aufnahmen der Hirnströme zeigte sich dann eben das alte Muster, das man schon kannte. Das Hirn bereitet die Entscheidung vor und zwar lange bevor die Probanden tatsächlich ihren Fuß bewegen.
Und so war das in anderen Experimenten bisher auch. Was ist jetzt das Neue?
Ja, es gab einen Trick. Die Wissenschaftler haben die Hirnströme der Probanden an den Computer gekoppelt. Und jedes Mal, wenn das Hirn der Testpersonen eigentlich schon fertig war mit der Entscheidung und der Körper nur noch ausführen musste, da schaltete der Punkt auf rot. Heißt, doch nicht bewegen.
Gemein oder zumindest schwierig fürs Gehirn, oder?
Ja, genau. Aber auch eben interessant, denn es zeigt sich, in den meisten Fällen konnten die Probanden die Entscheidung ihres Hirns noch zurücknehmen und den Fuß eben nicht bewegen. Nur wenn der Punkt wirklich sehr kurz vor dem Beginn der Bewegung umsprang, also wir reden hier von 200 Millisekunden, dann war die Bewegung nicht mehr zu stoppen. Also vom Ergebnis her kann man sagen, es ist nicht so, dass unser Hirn einfach entscheidet und wir nur noch ausführen. Und Ergebnisse, die eine ähnliche Richtung zeigen, die gab es auch schon früher. Deshalb gehen Neurowissenschaftler heute davon aus, dass unser Bewusstsein zumindest so eine Art Vetorecht bei Entscheidungen hat.
Immerhin. Wir müssen auch noch über Faltencremes reden, Veronika. Die sind nämlich Quatsch.
Genau. Bei Stiftung Warentest haben alle 9 Produkte, die getestet wurden, schlecht abgeschnitten. Keine der Cremes hat die versprochene Wirkung gebracht. Das Ergebnis, alle bekamen die Note mangelhaft. Werbesprüche wie sichtbar reduzierte Falten in 14 Tagen oder tiefe Falten werden gemildert und die Haut wird sichtbar straffer, hätten sich als nicht haltbar erwiesen. Nach 4 Wochen sei bei den Testpersonen keine sichtbare Verbesserung eingetreten. Die günstigste Antifaltencreme kostete 2,45 Euro, die teuerste 87 Euro und die hat es nicht mal geschafft, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.
Dann würde ich vorschlagen, wir altern einfach in Würde.
Machen
Vielen
wir
Dank,
so.
Veronika.
Wetter.
Heute Nacht fällt im Norden und in der Mitte Deutschlands immer wieder Regen. Im Süden ist es wechselnd bewölkt, da gibt es auch mal Nebel. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5, im Süden auf bis zu 0 Grad. Morgen ist der kalendarische Winteranfang, davon ist aber nicht viel zu spüren. Es ist weiter mild bei 8 bis 14 Grad mit dichten Wolken und Regen im Norden und mit mehr Sonne im Süden.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.